Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir als Predigttext hören wollen, es kommt aus dem Text, den wir eben schon als erste Lesung gehört haben, aus Apostelgeschichte 1. Wir wollen hören auf die Verse 9 bis 11. Dort heißt es: Und als Jesus das zu ihnen gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese drei Verse aus der Apostelgeschichte, die du uns jetzt schenkst als Predigttext. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Verse sprichst in unser Leben hinein, dass du mit dieser Predigt uns Begegnung schenkst mit dir. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, da stehen die Jünger jetzt, die 11 Verbliebenen, und die gucken in den Himmel. Und sie wissen nicht so recht weiter und es stellen ihnen sich eine ganze Menge Fragen. Jetzt waren sie mit diesem Jesus 3 Jahre umhergezogen. Jetzt hatten sie die ganze Passionsgeschichte, das ganze Geschehen miterlebt. Die Verhaftung, die Folterung, die Kreuzigung, ihre persönliche Enttäuschung. Und dann das ganz Große, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und dann ist er 40 Tage bei ihnen gewesen. Und jetzt ist er weg in einer ganz wunderbaren Weise. Ist aufgehoben in den Himmel. Er ist nicht mehr da und die starren nur noch in den Himmel. Und die stellen sich, denke ich, eine Menge Fragen. Das kann man daraus ableiten, weil der Herr schickt ihnen dann 2 Engel und die sagen: Leute, was ist denn hier los? Was guckt ihr denn nach oben? Jesus ist gen Himmel gefahren. Sie kriegen das noch einmal erklärt. Und ich gehe davon aus, dass das, was hier der Apostel Lukas überliefert, nicht das Einzige gewesen ist, sondern dass da noch mehr Fragen geklärt wurden. Oder wenn selbst die Engel sie nicht beantwortet haben, als die Jünger dann zurück nach Jerusalem gehen, haben sie sicherlich über Fragen diskutiert, was denn jetzt los ist. Sie können das feststellen, wenn Sie diese Geschichte einmal nehmen und erzählen diese Geschichte von der Himmelfahrt einem pfiffigen 5-Jährigen. Wenn Sie Kinderbibel vorlesen, wenn Sie die Geschichte beendet haben, dann wird dieser 5-Jährige Ihnen Fragen stellen. Der wird fragen: Ja, wo ist denn Jesus jetzt? Wo ist er denn? Der wird auch fragen: Was macht er denn jetzt? Kommt er denn wieder? Das sind Fragen, die, wenn man diese Geschichte hört, unwillkürlich kommen. Und ich denke, diese Fragen haben sich auch die Jünger gestellt. Die stellten pfiffiger 5-Jähriger. Und wenn man als denkender Christ sich mit der Bibel beschäftigt, sind das auch Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn sie heißt, aufgehoben in den Himmel. Es gibt Fragen, die müssen beantwortet werden. Und das muss ein Pastor tun. Wenn der Fragen gestellt bekommt, muss er es so beantworten, wie die Bibel es sagt. Wir sind keine Politiker, die da so einen Politiker-Sprech machen. Müssen Sie mal gucken, wenn im Fernsehen interviewt wird. Die wissen zwar die Antworten, geben die Antworten, aber nicht halt, weil es irgendwie nicht opportun ist. Oder denken Sie an Fußball. Die Manager, wenn da so ein Trainer in der Frage ist, da wird samstags abends noch gefragt, ja, ist denn der Trainerposten sicher? Und dann gibt es dann so Floskeln halt, am nächsten Tag ist er entlassen. Aber die sagen nicht, worum es geht, die beantworten Fragen nicht. Aber wir wollen heute in dieser Predigt Fragen beantworten. Fragen beantworten für unser Glaubensleben, aber auch wenn wir vor anderen Leuten stehen, sei es vor so einem pfiffigen 5-Jährigen oder auch vor anderen Menschen. Wenn jetzt der Nachbar heute Nachmittag nach Hause kommt, halb angetrunken, und wenn wir dem morgen erklären, dass das nicht richtig ist, sondern dass Himmelfahrt anders zu begehen ist, wenn der Fragen hat, dann müssen wir sprachfähig sein. Deshalb wollen wir Fragen zur Himmelfahrt heute beantworten. So habe ich auch die Predigt überschrieben. Fragen, die beantwortet werden müssen. 3 Fragen, die ich mitgebracht habe, die sich eben aus diesem Himmelfahrtsgeschehen ergeben. Erstens, wo ist der Herr jetzt? Zweitens, was macht der Herr jetzt? Und drittens, kommt der Herr wieder? Das erste, wo ist der Herr jetzt? Und ich habe zu jeder der drei Fragen auch dann drei kurze Antworten. Man hätte sicherlich mehr Antworten geben können, aber damit hat man schon mal das Wesentliche dann jeweils zu den Fragen, denke ich, bestrichen. Wo ist der Herr jetzt? Also er ist gen Himmel aufgefahren. Wo ist er jetzt? Nun, Jesus ist in einer anderen Dimension. Eine Dimension, die wir nicht erkennen können. Vor zwei Monaten wurde des 50. Todestages von Juri Gagarin gedacht, des Menschen, der als erstes im Weltall war. Der war ja nun kommunistisch geprägt und als er dann wieder runterkam, ist er gebrieft worden. Das Erste, was er sagen musste, ich war im Weltall, ich habe Gott nicht gesehen. Damit wollten die Kommunisten, die Atheisten nochmal deutlich machen, ja, jetzt haben wir es auch noch widerlegt, halt nicht, da oben gibt es keinen Gott. Also da hätten sie nicht in den Weltall fliegen müssen, das ist klar, da ist Gott nicht. Der wohnt nicht am Mond, nicht am Neptun, sonst wo, sondern Gott ist ja viel größer, dieses Welt, dieses ganze Universum mit all den Galaxien geschaffen. Der ist in einer anderen Dimension. Wir kennen ja so langläufig die drei Dimensionen, in denen wir hier leben, Höhe, Breite, Länge, das sind die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen, das ist die Dimension, in denen wir leben. Aber bei Gott gibt es andere Dimensionen. Die Bibel berichtet immer wieder davon, gerade auch den wunderbaren Engelgeschichten. Sie alle kennen, denke ich, diese Geschichte von Elisa. Ich habe das schon häufiger erzählt, die finde ich so wunderbar. Als da der König den Elisa verfolgt und mit seinem Heer sein Lager umstellen lässt und sein Knecht rauskommt morgens aus dem Zelt und sieht dann, oh, die vielen Soldaten, der sieht nur die drei Dimensionen, sagt er, alles vorbei, wir sind verloren. Dann bittet Elisa im Gebet, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann kriegt dieser Knecht einen Blick in eine andere Dimension. Da sind zwar immer noch diese Soldaten, aber da kommt eine andere Dimension ins Spiel. Und dann sieht er die Heerscharen der Engel, die da sind. Auf einmal verändert sich alles. Eine andere Dimension. Gott ist in einer anderen Dimension. Und das ist etwas, was auch die Naturwissenschaftler uns heute erzählen. Das ist nichts, was der Theologe nur aus der Bibel oder der Gläubige aus der Bibel ableiten kann. Auch die Wissenschaftler sagen uns das heute. Seit Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, dass es mehr als nur drei Dimensionen gibt. Da gibt es die Raum-Zeit-Dimension. Man kann das kaum verstehen halt, aber da gibt es eine vierte Dimension. Und vor einigen Jahren haben in Cambridge an der Universität die schlauesten Physiker und Mathematiker, die sich mit der nackten Singularität beschäftigten, eine fünfte Dimension vermeintlich bewiesen halt. Da geht es um Fragen der schwarzen Löcher und hat man eben den theoretischen Nachweis gebracht, dass es auch eine fünfte Dimension gibt. Das ist, wie gesagt, bewiesen. Das gilt als Fundament in der Wissenschaft. Und die Spekulationen in der Wissenschaft, die gehen dazu, dass man sagt, wir haben 11 oder 22 Dimensionen, also das sind ganz wahnsinnige Dinge. Also das ist ganz klar, das ist wissenschaftlicher Stand. Es gibt andere Dimensionen als diese Erde, dieses Weltall, das, was wir sehen, anfassen können. Und in dieser anderen Dimension, in einer ganz anderen Dimension, da ist jetzt Jesus, da ist der Herr, für unsere Augen verborgen. Der ist nicht auf eine Wolke gefahren, wie in so einem Comic dargestellt, sondern ist komplett in einer anderen Dimension. Das ist das Erste. Wo ist der Herr jetzt? Er ist in einer anderen Dimension. Und dort in dieser anderen Dimension, und das ist ganz wichtig, das betont die Bibel, da sitzt er zur Rechten des Vaters. Er sitzt in dieser anderen Dimension zur Rechten des Vaters. Hebräer 10 lesen wir, Jesus hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Das ist den Vätern im Glauben so wichtig gewesen, dass sie das im Glaubensbekenntnis festgehalten haben, so wie wir es eben wie jeden Sonntag auch bekannt haben, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Damit ist etwas ganz Wichtiges ausgesagt, dass Jesus nämlich Gott ist. Das ist nicht nur ein besonderer Mensch gewesen, irgendein besonders begabter Prophet. Nein, es ist Gott selber, der auf Golgatha gestorben ist. Es ist Gott selber, der sich herabgelassen hat in diese Welt. Und er sitzt jetzt auch Gott gleich eben auf dem Stuhl. Wir haben eben es gesungen in dem Lied 12. Jesus Christus herrscht als König. Gott der Herr ist einer und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und auf einem Thron sitzt normalerweise immer nur einer. In einer Monarchie gibt es immer nur einen König, einen Kaiser, einen Regenten. Wenn Sie mal nach Aachen kommen in den Dom, müssen Sie sich unbedingt das wichtigste Möbelstück der deutschen Geschichte angucken. Das ist der Kaiserthron Karls. Der steht da, das war so ein bisschen, ja, sieht aus wie so von so einem nicht ganz so begabten Dorfzimmermann zusammengehämmerter Holzthron, aber da sieht man, da geht's hoch, da hat nur einer Platz. Da gehört nur einer, daneben ist niemand, das drückt man ja mit so einem Thron aus, der über allem thront. Und so ist es auch, Gott thront natürlich über dieser ganzen Welt, über allem thront der lebendige Gott, der Vater, aber der Sohn sitzt neben ihm. Weil Jesus Gott ist, wir haben ja einen dreieinigen Gott, wir werden in 10 Tagen zu Pfingsten über diese Dreieinigkeit nachdenken. Wir haben einen dreieinigen Gott. Er ist ein Wesen. Gott ist ein Wesen, aber er offenbart sich in 3 Personen. Und Jesus sitzt neben dem Vater. Wo ist er jetzt? Er ist in einer anderen Dimension und er sitzt zur Rechten des Vaters. Aber, und jetzt kommt das Dritte als Antwort auf diese Frage, wo ist der Herr jetzt? Er ist trotzdem überall gegenwärtig. Er ist überall gegenwärtig. In der Bibel heißt es im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bittete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, siehe, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott ist überall. Ja, er ist in einer anderen Dimension. Ja, er sitzt zu Rechten des Vaters. Und trotzdem ist der gewaltige und ewige Gott, ist Jesus Christus, auch bei uns. Wir haben es ja eben auch gesungen, wie auch jeden Sonntag in der Liturgie. Gott ist gegenwärtig. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, hat Jesus verheißen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist gegenwärtig und nicht nur hier im Gottesdienst, sondern er ist auch bei uns, überall. Die Theologen nennen diese Allgegenwart, die müssen ja alles immer mit griechischen, lateinischen Ausdrücken belegen, damit jeder weiß, wie schlau die auch vermeintlich sind, die Ubiquität, das heißt nichts anderes als Allgegenwart. Ubiquität. Wir haben in der Uni in der UB gelernt, ein Freund von mir, der war BWLer und als wir dann Kaffeepause hatten, kam der nachher zu mir und sagte, Olli, weißt du eigentlich, was Ubiquität ist? Weil er hatte gerade gelesen, das ist nicht nur ein Begriff der Theologie, auch die BWLer, in der Betriebswirtschaftslehre hat man das genommen, Ubiquität, da habe ich gesagt, ja, das weiß ich, ist die Allgegenwart Gottes. Nein, sagt er, das stimmt gar nicht. Ubiquität bedeutet halt die Allverfügbarkeit an jedem Ort eines Gutes. Also Coca-Cola ist zum Beispiel eine Ubiquität, kannst du auf der ganzen Welt kaufen. Da habe ich zu ihm gesagt, du, Coca-Cola kannst du vielleicht hier in jeder größeren Stadt dieser Welt kaufen. Aber kannst du Coca-Cola auch auf dem Mond kaufen? Hat er gesagt, nee, das ist also kann es keine Ubiquität sein. Mein Gott und Herr Jesus Christus, an den ich glaube, den kannst du aber überall auf dieser Welt finden, auch am Mond, der ganzen Galaxie. Allgegenwart Gottes. Ja, er ist in einer anderen Dimension. Ja, er sitzt zur Rechten des Vaters, aber er ist auch überall. Und das ist etwas unglaublich Tröstliches, so wie es in dem Psalm 139 hat. Egal wo ich bin, egal was ist, von allen Seiten umgibt mich der Herr und hält mich. Sie wissen ja, die Menorah da hinten, der 7-armige Leuchter, der dokumentiert genau dieses Psalmwort 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. In der Mitte, das ist der Mensch. Und dann sind es tatsächlich diese Dimensionen, die 3, die umgeben. Die ersten beiden Kerzen oben und unten, die zweite Kerzenreihe halt vorne und hinten und die dritte Kerzenreihe rechts und links. Von allen Seiten, wie bei so einem Würfel, umgibst du mich. Und das ist der Trost, den wir als Christen haben dürfen. Unser lebendiger Gott ist immer bei uns und hält uns, egal was passiert. Das ist der Zuspruch, aber natürlich auch ein Anspruch. Wenn Gott überall ist, das wollen wir nicht vergessen. Der ist auch bei all den Dreckigkeiten dabei. Das, was meine Ehefrau nicht mitkriegt oder meine Gemeinde nicht mitkriegt, mein Herr und Heiland, vor dem kann ich es nicht verbergen. Und nicht nur in meinem Tun, sondern auch in meinen Gedanken. Das muss mir immer wieder bewusst sein. Ich kann vor diesem Gott nichts verbergen. Ich liege offen vor ihm. Und er guckt bei allem auch zu. Deshalb will ich versuchen, auch mein Leben so auszurichten, dass es ihm zur Ehre ist, weil er sowieso alles mitkriegt und ich möchte ihm zur Ehre leben. Er ist überall, er ist allgegenwärtig. Das ist die erste Frage, wo ist der Herr jetzt? Die zweite Frage, was macht der Herr jetzt? Was macht er denn jetzt? Er sitzt zu Rechten des Vaters in anderen Dimensionen, gut, er ist bei uns. Aber was macht er denn genau? Auch dazu 3 Antworten, und zwar in Bezug auf den Glauben. Erstens, er hofft, dass noch mehr zum Glauben kommen. Jesus hofft, dass noch mehr zum Glauben kommen. Deshalb ist er noch nicht wiedergekommen. Jesus hat ja gesagt, ich werde wiederkommen. Wir haben das gehört in der 2. Lesung. Er wird wiederkommen, aber er kommt noch nicht. Und es zögert sich immer weiter raus. Warum? So sagt uns die Schrift, weil Er möchte, dass noch mehr gerettet werden, zum lebendigen Glauben kommen. 2. Petrus 3 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es ist noch Gnadenzeit und der lebendige Gott will, dass noch mehr zu mir kommen. Der Tagesspruch für Himmelfahrtstag, der ist aus Johannes 12, da heißt es, wenn ich erhöht bin, will ich alle zu mir ziehen. Gott will alle Menschen zu sich ziehen eines Tages in Gemeinschaft mit ihnen im himmlischen Jerusalem leben. Aber er wird nicht mit allen leben, das könnte er. Da steht nicht in diesem Wort, ich werde alle zu mir, ich will. Aber er zieht nur die zu sich, die glauben und Buße tun. Er möchte, dass noch mehr kommen, deshalb ist Gnadenzeit. Und deshalb ist es so wichtig, denen, die noch nicht im Glauben sind, davon zu erzählen, dass es einen Gott und Herrn in Jesus Christus gibt, der als König aller Könige über allem thront. Das ist das Wichtigste unseres Lebens. Meines Lebens, der Aufgabe dieser Gemeinde, aber auch deines Lebens, vor allen anderen Dingen. Deshalb sind wir in dieser Welt, dass noch Gnadenzeit ist. Er möchte in Gemeinschaft mit allen Geschöpfen leben. Wenn heute Morgen Menschen unter uns sind, die noch nicht in Glauben stehen, noch keine Buße tun, dann möchte ich sie aufrufen im Namen Jesu Christi. Der lebendige Gott, der zum Himmel gefahrene Gott, ruft dich zum lebendigen Glauben. Ruft dich auf, an ihn zu glauben, Buße zu tun, damit du gerettet wirst von Tod und Verdammnis. Das ist das Erste, was Jesus macht. Er hofft, dass die, die noch nicht im Glauben sind, zum Glauben kommen. Das Zweite, was Jesus macht, er behütet die, die im Glauben sind. Das ist immer wieder gesagt, es gibt zwei Unterschiede zwischen den Menschen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen, aber ein Kind Gottes werde ich nur dadurch, dass ich an Jesus glaube und dass ich Buße tue. Aber die Menschen, die sind in einer besonderen Liebe. In der Schrift heißt es, Psalm 145, der Herr behütet alle, die ihn lieben. Er steht in einem besonderen Segensverhältnis zu seinen Kindern. Das ist bei uns genauso. Also wir alle, die wir hier sind, wir würden für die Nachbarskinder oder wenn irgendwie ein Kind auf der Straße liegt, am Bluten ist, für dieses Kind etwas tun. Aber viel, viel mehr für unser eigenes Kind. Und so ist es auch bei unserem Gott und Herrn. Es ist ein Unterschied, ob er sich einem seiner Geschöpfe zuwendet, da tut er schon viel. Aber viel, 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 viel mehr tut er für seine Kinder. Auch da, wo ich eben nochmal aufgerufen habe, ich hoffe, dass alle, die heute Morgen hier sind, Kinder Gottes sind. Nicht nur Geschöpfe, sondern Kinder Gottes. Damit sie auch all des Segens einfach teilhaftig werden, die der Herr ihnen schenkt. Für diesen Menschen heißt es, dass er ihnen besonderen Schutz und besonderen Segen schenkt. Matthäus 18, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht des Herrn. Oder Psalm 91, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Der Engel des Herrn, Psalm 34, lagert sich um die her, die ihn fürchten und er hilft ihnen heraus. Also immer wieder klar darauf bezogen, wer Jesus Christus als Herrn hat, da ist eine besondere Behütung, eine besondere Bewahrung. Und das ist das, was der Herr als Zweites macht. Er wartet nicht nur auf das Ja derer, die noch nicht an ihn glauben, sondern er behütet auch in besonderer Weise die, die an ihn glauben. Und Halleluja, wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir wissen, der Herr behütet uns in besonderer Weise. Und wenn du heute Morgen aus diesem Gottesdienst nichts mitnimmst aus dieser Predigt, weil du sagst, ja meine Güte, die Fragen konnte ich alle schon vorher beantworten, da brauche ich den Pastor Latzel nicht für, dann nimm das eine mit heute Morgen aus diesem Gottesdienst, aus dieser Predigt. Wenn du ein Gotteskind bist, dann darfst du wissen, du gehst mit besonderer Behütung, mit besonderer Bewahrung, mit besonderem Schutz des allmächtigen Gottes in die vor dir liegende Zeit. Nicht, weil du so toll und so wunderbar bist, sondern weil der Herr dich lieb hat und du an ihn glaubst. Und ein Drittes, was der Herr tut. Er ist in Gemeinschaft mit denen, die im Glauben gestorben sind. Also er wartet auf die, die noch nicht im Glauben sind. Er behütet und bewahrt besonders die, die im Glauben stehen. Aber die, die im Glauben gestorben sind, die sind jetzt schon in dieser Dimension, die uns verborgen ist, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Schächerer am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus sagt, Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Halleluja. Das macht Gott jetzt auch noch. Der ist jetzt schon in Gemeinschaft mit denen im Glauben Verstorbenen. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Das ist ja unser großer Trost, den wir haben, anders als diejenigen, die nur Geschöpfe Gottes sind. Wir Kinder Gottes haben eine Perspektive über den Tod hinaus. Wir wissen, wenn das Herzchen aufhört zu schlagen, wenn die Augen ein letztes Mal final zugehen, wenn der Körper anfängt zu vermodern, dann geht es weiter im himmlischen Jerusalem, in der Dimension, an dem Ort, wo Jesus Christus jetzt ist, wo er sitzt zur Rechten des Vaters. Und dann ist da Hochzeitsmahl des Lammes, habe ich am Dienstag noch den Konfirmanden erklärt, da kannst du natürlich nicht so theologisch sprechen, halt wie die Bibel, da musst du sagen, Leute, da ist dann Party für immer. Das ist das, worauf wir uns freuen dürfen halt. Sterben ist mein Gewinn, weil ich, wenn ich im Glauben sterbe, bei Jesus Christus bin, Halleluja, dann kannst du hier das Leben mitnehmen mit all dem Wunderbaren, was ist, aber dann freust du dich auf den Tag, wenn es endlich heimgeht in diese andere Dimension. Das macht Jesus jetzt. Gemeinschaft haben mit denen, die im Glauben verstorben sind. Und entweder werden wir das erleben, dass der Heiland Jesus Christus, da kommen wir gleich im dritten Punkt, wiederkommen wird, oder wir werden vorher sterben, dann haben wir es geschafft, sind wir sofort, wenn wir gläubig sind, im himmlischen Jerusalem. Also, was macht der Herr jetzt bezogen auf den Glauben? Erstens, er hofft, dass die, die noch nicht im Glauben sind, zum Glauben kommen. Zweitens, er behütet die, die im Glauben leben. Und drittens, er ist in Gemeinschaft mit denen, die im Glauben gestorben sind. Und die dritte Frage, kommt der Herr wieder? Das scheint ja die Frage in diesem Predigttext der Jünger gewesen zu sein. Wir lesen das hier nicht, dass sie artikuliert wird, diese Frage, aber die Engel geben die Antwort. Also so ist das bei der Bibel. Hier kriegst du Antworten auf Fragen, die hast du manchmal gar noch nicht gestellt. Das ist nicht, wie gesagt, irgendein Politikersprech. Das hier ist die Bibel, lebendiges Wort Gottes. Und da kriegen sie gesagt, die Jünger, der Heiland wird wiederkommen. Der wird wiederkommen und Gott schickt sogar zwei Engel, die ihn das bestätigen. Das war in der damaligen Welt, wenn eine wichtige Sache bezeugt werden sollte, dann braucht es immer zwei Leute. Ganz sicher dürfen wir sein, der Herr kommt wieder und auch dazu kurz drei Antworten noch. Erstens, er kommt zu 100% wieder. Zweitens, er kommt ganz plötzlich wieder. Und drittens, er kommt nicht berechenbar. Das Erste, Jesus kommt zu 100%, zu 100%. Ich weiß nicht, was Sie in den nächsten Tagen vorhaben. Diejenigen, die so ein bisschen monarchisch und royal angefixt sind, die sagen, oh, schöne Hochzeit und sowas, die wissen natürlich, am 19. gibt es hier die große Hochzeit in England halt. Da ist Prinz Harry und er heiratet seine Meghan. Wird alles vorbereitet, in England sind sie alle schon komplett aus dem Häuschen und Sie werden sehen, die ganzen Gazetten sind voll, man bereitet sich darauf vor. Ob es dazu kommt, weiß niemand. Vielleicht fliegt ja in London irgendwie ein Atomkraftwerk in die Luft und sowas, wäre furchtbar, aber dann findet die Hochzeit nicht statt halt nicht. Aber planen tun wir schon mal. Oder die Leute da. Wenn Sie Fußballfans sind, dann ist natürlich der nächste Samstag, gerade wenn Sie HSV sind oder Wolfsburgs-Fans sind, ein ganz besonders wichtiger Tag, nicht? Da werden Sie bibbernd hier auf den Nachmittag, Samstag, Nachmittags zuarbeiten. Aber auch wenn Sie Bayern- oder Frankfurt-Fans sind, dann ist am 19. wiederum das Pokalfinale halt. Das sind so Dinge, die kommen vermeintlich todsicher auf uns zu. Wobei, da weiß auch keiner, ob es tatsächlich passiert halt, wenn es Riesenunwetter gibt oder sonst irgendwas, finden vielleicht die Fußballspiele nicht statt. Das können wir nicht zu 100% sagen, ob Harry und Meghan heiraten. Wir können auch nicht zu 100% sagen, dass in Berlin in 10 Tagen halt Frankfurt gegen Bayern spielen wird. Eins kann ich Ihnen mit 100%iger Sicherheit sagen. Jesus Christus kommt wieder. Ob ich das erleben werde, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist, weil die Bibel es bezeugt. Und es ist ganz wichtig, die Dinge, die 100% sicher sind, mit denen muss man rechnen im Leben. Aber das ist leider bei uns Menschen so, wir rechnen ja häufig mit dem Spekulativen und das 100% sichere, das wird dann beiseite gelegt. Das werden wir eines Tages in der Ewigkeit erfahren. Da werden wir alle vor dem lebendigen Gott stehen und werden wir sagen, ach du liebe Zeit, wenn wir es ja nur wirklich richtig geglaubt hätten, dass du wiederkommst und dass wir uns mit unserem Leben vor dir verantworten müssen. Da hätten wir doch viel mehr investiert. Da hätten wir doch vieles von dem Blödsinn, den wir jetzt gemacht haben, gar nicht gemacht. Vor allen Dingen hätten wir uns auch all die Sorgen gar nicht gemacht, die wir uns gemacht haben. Um unsere Gesundheit, unser Häuschen und weiß der Kuckuck alles was. Deshalb nochmal, bitte, der Heiland Jesus Christus, das sagt uns dieser Predigttext, das müssen die Jünger nochmal hören und das müssen alle Kinder Gottes immer und immer und immer und immer wieder hören. Aber auch die Welt. Jesus Christus kommt zu 100% wieder. Und das ist das Zweite, das passiert ganz plötzlich. Die Bibel sagt immer wieder, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Können Sie nachlesen, in den ganzen Endzeitreden Jesu oder 2. Petrus 3. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir haben es gar nicht erwartet, dann ist es da. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und deshalb ist es so wichtig, sich darauf vorzubereiten. Das ist ganz wichtig. Ich erlebe das leider immer wieder. Es gibt zwei Extreme bei den gläubigen Leuten. Entweder die Wiederkunft Jesu, die wird ganz ausgeblendet. Man weiß das zwar als dogmatische Richtigkeit, aber die hat gar keine Bedeutung für mein Glaubensleben. Oder, aber da komme ich gleich beim Dritten dazu, die Leute sind so tief drin, dass sie nur noch berechnen, tun und machen halt. Aber bitte diejenigen unter euch, die das so ein bisschen beiseite geschoben haben, nicht nur hört, dass er zu 100% wiederkommt, sondern er wird auch kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wir sollen darum beten. Die Bibel schließt ja mit diesem Gebetsvers: Ja, Herr Jesus, komm bald. So sollen wir auch immer wieder beten. Aber wir wissen nicht, wann er kommt. Es wird plötzlich sein und lasst uns darauf einrichten. Aber, und das ist ein drittes und letztes, auch zu diesem Punkt halt und zu dieser Predigt, er kommt nicht berechenbar. Es gibt nicht nur die Geschwister, die da das so ein bisschen zur Seite schieben. Das ist das Schlimmere. Es gibt aber auch die anderen, die sich in so eine Endzeitspekulation hineinbringen und dann Dinge, wer weiß wie, ausformulieren. Das sage ich jetzt auch mal zur Internetgemeinde, weil ich kriege immer wieder Dinge auch zugeschickt. Nicht? Und dann wird dann gefragt, Herr Latzel, können Sie mir helfen? Können Sie jetzt nochmal die Trübsalzeit und diese Dinge einrechnen, weil wir haben das und das? Und wann ist es denn genau, bis auch zu Berechnungen, dass wirklich Daten genannt werden? Und bitte, das sind nicht die schlechtesten Gläubigen. Der große Albrecht Bengel, Vater des Württemberger Pietismus, ein ganz großer des Glaubens, der hat auch gedacht, er könnte es berechnen, der hat das Datum gefunden, 18.06.1836. Das war für den ganz klar, da kommt der Heiland Jesus Christus wieder. Wissen wir heute, das ist es nicht. Auch Paul Gerhard, auch Martin Luther haben Berechnungen angestellt. Das waren, wie gesagt, nicht die schlechtesten, das ganz große Väter des Glaubens. Wir können es nicht berechnen. Ganz wichtig, das möchte ich nochmal deutlich sagen. Nochmal, das war das andere, was ich zuerst gesagt habe. Wir müssen es präsent haben. Er kommt zu 100%. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nicht wann. Aber wir können es nicht berechnen. Und nicht deshalb, weil Pastor Latzel schlauer ist als andere Theologen und festgestellt hat, die haben es nicht geschafft, sondern weil Jesus es selber sagt. Jesus sagt in Matthäus 24, vom Tage aber und von der Stunde weiß niemand, wann er wiederkommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist denn das zu verstehen? Wie kann man das denn innertrinitarisch auflösen? Ist doch ein Gott, ein Wesen, wie funktioniert das? Da kann ich nur mit den Schultern zucken, ich weiß es nicht. Aber wenn ich weiß, dass Jesus selber sagt, er weiß es nicht, dann muss kein Theologe um die Welt wackeln oder auch kein belesener, gläubiger Christ oder Christin und irgendwelche Berechnungen aufstellen. Wir können es nicht berechnen. Wir sollen es erwarten, wir sollen auch dafür beten. Wir müssen wissen, dass es 100% ist, aber wir können es nicht berechnen. Drei Fragen, die sich aus diesem Himmelfahrtsgeschehen ergeben, Fragen, die beantwortet werden müssen. Erstens, wo ist der Herr jetzt? Er ist in einer anderen Dimension. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist überall gegenwärtig. Zweite Frage, was macht der Herr jetzt? Er hofft, dass noch mehr zum Glauben kommen. Er behütet die, die im Glauben leben. Und er ist in Gemeinschaft mit denen, die im Glauben gestorben sind. Und kommt der Herr wieder? Ja, zu 100%. Aber er kommt ganz plötzlich und wir können es nicht berechnen. Möge unser Herr und Heiland, der gen Himmel gefahrene Gott, diese Predigt an deinem Glauben und an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.